Hallo an alle SaaS-Pioneers und die, die es noch werden wollen. Wir haben heute einen tollen Gast aus der deutschen Startup-Community. Martha ist Gründerin von Mealify, eine App, die die wöchentliche Essensplanung auf wenige Minuten reduziert. Heute besprechen wir den aktuellen Status ihrer App und ihrer Idee, wie sie auf die Idee gekommen ist. Wir sprechen natürlich auch wie immer über die persönliche Situation, über das Business, über die Technologien und was die nächsten Schritte von Mealify sind.
Willkommen zum SaaS Pioneers Podcast. Best Practices für Tech und Business von SaaS-Produkten. Von der ersten Zeile Code bis zur skalierbaren Architektur. Von der Idee bis zur Umsetzung deiner Growth-Strategie. Hier bekommst du Einblicke, Tipps, Werkzeuge und spannendes Erfahrungswissen aus über 50 SaaS-Projekten. Zusammengestellt von Philipp Stork und Sergio Morazan.
Martha, ich freue mich, dass du heute hier im Podcast bist.
Hallo und vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit bekomme, hier im Podcast zu sein bei euch.
Sehr gerne. Ja, ich habe dich ja in Bonn in dem Accelerator kennengelernt und fand eure Idee wirklich klasse. Auch, ja, ihr seid gerade noch sehr early stage, aber ich fand es wirklich cool, wie du es rübergebracht hast und was du bisher so gemacht hast. Deswegen habe ich gedacht, da muss ich dich auf jeden Fall mal einladen. Und lass uns vielleicht den Hörern einmal dich vorstellen. Vielleicht kannst du ein paar Sätze über dich hier zum Besten geben. Wer bist du? Wie alt bist du? Wie sieht derzeit deine Familiensituation aus?
Ja, ich bin 37 Jahre alt und habe 3 Kinder und wir wohnen hier in Bonn. Deswegen auch der Accelerator hier in Bonn. Und ja, im Moment ist es so, dass ich habe letztes Jahr im September gegründet und ja, befinde mich somit gerade in einer selbstständigen Situation, wo noch vieles sich quasi auch sortieren muss und vieles natürlich auch noch sehr, sehr spontan geht und so natürlich auch der Alltag und ja, die Arbeitsweise, die gerade da auf dem Plan ist.
Ich finde es mega beeindruckend, mit Familie zu gründen. Das ist ja ein sehr, sehr mutiger Schritt. So, und ich kenne jetzt viele von meinen Freunden haben auch Familie, die sagen, sie würden sich das niemals trauen, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen und quasi nicht angestellt zu sein. Wie siehst du das? Ist das für dich eine große Herausforderung oder sagst du, eigentlich ist es genauso wie angestellt sein, kriegt man auch gut hin, wenn man gut organisiert ist? Wie ist da dein Gefühl? Das finde ich mega spannend.
Also ich würde sagen, es hat durchaus Nachteile. Mhm. Als Selbstständige, ja quasi mit der Familie im Hintergrund. Aber ich sehe da mehr so die Vorteile. Also klar, ich kann mich nicht krank melden und sagen, ich bin dann jetzt mal raus und ich komme in, keine Ahnung, eine Woche wieder, wenn ich super topfit bin. Aber ich sehe mehr die Flexibilität tatsächlich, weil auch wenn ich dann mal einen nicht so produktiven Tag habe oder merke, oh, heute klappt es irgendwie nicht so, ich kann mich ja jederzeit am Wochenende noch hinsetzen oder abends oder am Nachmittag oder nochmal am nächsten Morgen irgendwas nochmal nacharbeiten quasi. Also für mich bietet die Selbstständigkeit mehr Flexibilität für den Alltag eigentlich. Weil ich ja auch selbstbestimmt quasi sagen kann, an welchen Themen muss ich gerade arbeiten, also die To-Dos, die nicht so viel Spaß machen. Und dann gibt es ja auch immer noch To-Dos auf der Liste, auf die man sich total freut und wo man dann mit ganz viel Energie auch dran geht. Und das hat man natürlich auch in einem Angestelltenverhältnis am Ende des Tages, dass es da wahrscheinlich Aufgaben gibt in jedem Job, die man nicht so gerne macht. Und die vielleicht auch schiebt oder abgeben kann, das kann ich natürlich jetzt als Selbstständige nicht so gut. Irgendwann muss ich die Sachen machen, auch wenn ich nicht so viel Lust drauf habe. Und ein bisschen Bürokratie muss auch als Selbstständige dann in dem Fall sein. Mhm. Aber ich würde sagen, ja, es ist ein Risiko, als in einer Familie zu gründen und das zu machen. Aber ich sehe im Moment einfach sehr, sehr viele Vorteile für mich. Und ja, ich habe den Schritt gewagt. Ich bin noch immer dabei und möchte es auch noch weiterhin machen. Also.
Wie viel arbeitest du und schläfst du so pro Tag?
Ganz unterschiedlich tatsächlich. Ich würde sagen, schlafen so irgendwas zwischen so 6 und 7 Stunden. Das ist gut, wenn ich das mache. Arbeiten ist eigentlich alles dabei zwischen 5, 6 Stunden. Manchmal sitze ich dann noch abends oder halt auch am Wochenende. Also ich komme im Durchschnitt in der Woche so auf, ja, auf 40 Stunden. Das ist natürlich für eine Gründerin eigentlich wenig. Also normalerweise sind natürlich viele Gründerinnen da mit ihren 60, 70 Stunden dabei. Klar, das mache ich nicht mit Familie. Aber dafür ist es mein Gefühl, dass man produktiver wird, wenn man weniger Zeit hat. Also man fängt mehr an, zügiger an den To-Dos zu arbeiten, dass manche Sachen auch schnell abzuarbeiten, um dann einfach voranzukommen und ja, wird quasi effizienter mit der Zeit.
Ja, das sehe ich auch bei mir. Also je weniger Zeit ich mir gebe und je mehr limitiere ich meine Arbeitszeit limitiere, umso effizienter werde ich und überlege dann wirklich bei den Sachen wirklich zweimal, okay, ist das jetzt wirklich notwendig? Mhm. Muss ich das jetzt wirklich machen? Passt das gerade zu meinem Fokus? Man macht sich viel mehr Gedanken darüber, worauf fokussiert man sich wirklich? Was sind die nächsten Schritte? Also eigentlich würde ich sagen, ist es fast in Anführungsstrichen richtiger, sich auf 40 Stunden zu beschränken, anstatt zu sagen, ja, okay, 60 Stunden und dann schauen wir mal, was passiert.
Es ist ja gerade auch das Thema so der Perfektionismus. Das ist ja, glaube ich, auch das, was man, zumindest war das bei mir so, dass ich das im Laufe dieser Gründung auch lernen musste, dass ich nicht alles immer zum Perfektionismus bringen muss oder auch sollte, weil ich ja auch einfach, gerade wenn man an Dingen allein arbeitet, auch gar nicht die zeitliche Kapazität hat, das so extrem auszufeilen und das ja auch zu dem Zeitpunkt meiner Gründung noch gar nicht notwendig ist. Ja. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Okay. Wie hast du diese Erfahrung gemacht, dich darauf zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist? Wie bist du da hingekommen?
Ja, ich habe eigentlich von Anfang an während der Gründung verschiedene Podcasts gehört oder auch Blogs gelesen über Gründer und Gründerinnen und wie man vorgehen kann. Ich habe in so Portalen, wo man dann ja auch so einen Businessplan mit Finanzplan schreiben kann, mich so ein bisschen entlang gehangelt und geschaut, okay, was sind jetzt so die To-Dos, die ich machen muss, und habe da tatsächlich am Anfang sehr, sehr viel Zeit in diesen Businessplan gesteckt und war irgendwie überzeugt, dass das jetzt total wichtig ist. Und am Ende des Tages muss ich sagen, das war echt so ein bisschen vertane Zeit. Also nicht, dass ich sage, ein Businessplan ist nicht wichtig. Das ist natürlich schon irgendwie so die Basis, um so ein bisschen sich über alle Themen einmal Gedanken zu machen. Aber genau das ist es. Man muss sich über alle Themen, die so ein Businessplan beinhaltet, Gedanken machen, recherchieren und auch viel ausarbeiten. Aber es besteht eigentlich keine Notwendigkeit zu sagen, man formuliert einen perfekten Businessplan, weil solange man nicht Kunden hat, die Zahlen und Einnahmen hat, kann man mit diesem Businessplan keine Bank überzeugen, einen Kredit zu bekommen. Und somit ist das ja eigentlich mehr so für einen selber. Und das war auf jeden Fall etwas, wo ich gesagt habe, okay, gut, das war viel Zeit, die ich reingesteckt habe, die ich besser hätte anders nutzen können.
Gut, aber es ist gut, die Erfahrungen früh zu machen. Und naja, am Ende hast du, wie gesagt, deine Geschäftsidee auch gedanklich strukturiert dadurch.
Ganz genau, das auf jeden Fall, ja.
Was macht dich glücklich und was motiviert dich, Martha?
Ja, Erfolge machen mich auf jeden Fall glücklich oder motivieren mich zu sehen, dass die Idee oder auch die Zeit und die Arbeit, die ich hier gerade reinstecke in das Startup, in die Idee der App Milify, dass das auch fruchtet, dass ich ja potenzielle Kunden treffe, mit denen spreche, ins Gespräch komme und merke, ja, es sind die Feinheiten oder die Themen, die sie auch beschäftigen und wo sie sich gerade nach einer... Es sind eigentlich quasi die Erfolge oder das positive Feedback für die Gründungsidee. Weil es ist ja so, dass ich am jetzigen Zeitpunkt quasi noch kein Gehalt habe, noch keine Einnahmen generiere, auch nicht für mich. Und somit ist das natürlich alles eine intrinsische Motivation, die ich da so ein bisschen benötige. Und es ist aber einfach schön zu sehen, wenn potenzielle Kunden im Gespräch einfach positiv von der App überzeugt sind, sagen, dass sie eine App wie Mealify nutzen würden oder quasi, wenn sie ihre Probleme beschreiben, genau das Problem beschreiben, was ich mit der App lösen möchte, um da dann auch ansetzen zu können. Und das ist natürlich etwas, was einen dann motiviert. Und ja, dann auch Sonne und gutes Wetter motiviert mich auch tatsächlich. Da bin ich sehr fremdgesteuert und da habe ich direkt viel mehr Lust zu arbeiten.
Ja, sehr gut. Das kenne ich auch, gerade hier in Deutschland. Manchmal etwas rar gesät, die Sonne.
Durchaus, aber jetzt kommt ja der Sommer, somit bin ich ganz optimistisch.
Was hast du denn vor Mealify gemacht?
Vor Mealify, also ganz, ganz früher habe ich mal Eventmarketing studiert. Lange Zeit in einer Eventagentur gearbeitet, also wirklich Großveranstaltungen geleitet, also wirklich mit Millionenbudgets, 3000 Teilnehmern und so weiter. Und habe dann aber schon zum Glück vor Corona gemerkt, dass ich was Neues brauche und habe mich auf Online-Marketing konzentriert. Und somit schon bevor die Pandemie gestartet ist, quasi mit Online-Marketing gearbeitet und das dann auch weiter ausgeführt. Das heißt, kurz vor der Gründung von Mealify war ich schon selbstständig als Online-Marketing-Manager und habe hier ja meinen Kunden dabei geholfen, ihre Services und Dienstleistungen attraktiv online zu vermarkten und da Strategien zu entwickeln. Und das hat mich auch so begeistert und vor allen Dingen fand ich das sehr interessant, immer zu sehen, wie sie zwar alle Ideen immer toll finden, sich dann aber doch nicht getraut haben, was ganz Neues zu machen teilweise. Und wo ich immer wieder überzeugt war und mir gedacht habe, ja, aber man muss doch einfach mal mutig sein, was ausprobieren. Mhm. Ja, es ist vielleicht manchmal verrückt und es ist ein Risiko dabei. Und da ich dann schon längere Zeit diese Idee von der App hatte, habe ich mir dann tatsächlich irgendwann gedacht, ich sage zu meinen Kunden, sie müssen mutiger sein und ein Risiko eingehen. Vielleicht mache ich das mal selber und gehe jetzt auch das Risiko ein. Ja, und so ist es dann tatsächlich gekommen, dass ich dann von dem Online-Marketing, von der Selbstständigkeit, die gut gelaufen ist, den Kunden abgesagt habe und gesagt habe, nee, ich mache jetzt noch mal was Neues.
Sehr spannend. Dann stell doch mal dein Produkt vor. Was genau machst du denn mit Mealify? Welches Problem löst Mealify?
Ja, die App Mealify soll sich tatsächlich dem Problem annehmen, dass man eigentlich jede Woche hat diese Frage, was gibt es zu essen diese Woche? Wo finde ich denn jetzt die Rezepte zu den ganzen Gerichten, die ich kochen möchte? Und was muss ich jetzt am Ende noch auf die Einkaufsliste packen? Und das sind ja so die Themen, die, wenn man jetzt, man kann entweder sagen, man geht spontan zum Supermarkt und kauft irgendwas ein, aber dann endet es häufig damit, dass man jede Woche so ein bisschen das Gleiche kocht oder so seine Standardsachen hat. Oder man nimmt sich sehr, sehr viel Zeit und macht eine Planung, überlegt sich alles ganz genau, schreibt eine detaillierte Einkaufsliste. Und das ist so das Thema, was mich persönlich immer sehr genervt hat, wo ich auf der Suche war nach einer Lösung. Und so bin ich dann eigentlich zu der Idee gekommen, dass die App Mealify genau an diesem Punkt ansetzt. Dass es einfach eine App gibt, wo ich meine ganzen Rezepte, die ich jede Woche kochen möchte, die Standardrezepte, die die Familie liebt, aus meinem Kochbuch, aus meinen Pins auf Pinterest, aus Instagram, wo auch immer ich meine Rezepte so speichere, zusammengefügt sind und ich aber trotzdem auch neue Ideen bekomme für Rezepte, für neue Gerichte, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne oder auch jahreszeitlich halt eine neue Idee habe. Und in der App ist es dann quasi möglich zu sagen, okay, ich nehme meine vorhandenen Rezepte, ich bekomme neue Ideen, erstelle mir daraus einen Essensplan. Also wirklich in ganz einfacher Variante, dass man sich einfach auswählt, was möchte ich nächste Woche essen. Die App erstellt dem User dann die Einkaufsliste und natürlich kann man hier dann noch die Zahnpasta oder das Waschmittel hinzufügen, weil es muss ja eine gesamte Einkaufsliste sein fürs gesamte Leben quasi. Und im nächsten Schritt ist es dann sogar auch noch möglich, an verschiedenen Standorten die Online-Bestellung der Lebensmittel auszulösen quasi, um somit dann auch am Ende des Tages ja, dem Nutzer diesen kleinen Handgriff zu erleichtern und dieses ganze Thema Essensplanung auf wenige Minuten zu reduzieren.
Ja, also ich gehe immer am Wochenende einkaufen und plane dann immer mit meiner Frau und wir brauchen bestimmt immer Ewigkeiten, bis wir entschieden haben, was wir gemacht haben, holen dann nochmal irgendwie irgendwelche Linklisten raus, schauen, welche Rezepte haben wir da und das ist wirklich, also ich würde mich freuen, wenn die App, sobald die App am Markt ist, ich glaube, das würde uns sehr viel Zeit sparen und das ganze Einkaufserlebnis und Essensplanungserlebnis, glaube ich, viel einfacher machen. Soll denn bei dir auch das Thema gesunde Ernährung mit im Mittelpunkt stehen oder geht es mehr darum, dass jeder planen kann, was er will oder gibt dir auch mit der App wirklich Empfehlungen, wie ich jetzt meinen Essensalltag, sage ich mal, gesund gestalten kann?
Genau, also es soll so ein bisschen, klar, die Basis ist natürlich erstmal diesen organisatorischen Part mit der App Mealify abzudecken, aber die Vision von mir ist es wirklich zu sagen, die App Mealify soll in vielen Bereichen das Leben erleichtern. Also wirklich auf eine leichte Art und Weise quasi zu helfen, okay, was ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung? Wie kann ich mich nachhaltiger ernähren, ohne zu sagen, ich darf nie wieder Fleisch essen? Weil es geht ja nicht darum zu sagen, ich möchte den User komplett verändern oder ich möchte, dass alle nur noch in einer Ernährungsrichtung am Ende des Tages sich ernähren, sondern es geht ja wirklich darum zu sagen, jeder muss sich das rausziehen können, was er am Ende des Tages für sein Leben benötigt. Und ein ganz schönes oder interessantes Feature, was, glaube ich, auch auf große Resonanz trifft, ist auch der Plan zu sagen, es gibt eine Resteverwertung, quasi wirklich zu sagen, die Lebensmittelverschwendung wird damit auch reduziert, dass ich nicht nur geplant einkaufen gehe und quasi wirklich das kaufe, was ich brauche für die Woche und nicht so viel wegschmeiße, sondern auch innerhalb der App natürlich suchen kann, dass ich sage, ich habe jetzt noch, keine Ahnung, Kartoffeln, Lauch und Sahne im Kühlschrank, was kann ich jetzt damit kochen, ohne dass da jetzt noch super viel hinzukommt. Und wenn das dann nachher noch weiter gedacht wird mit einer Vorratskammer, die dann auch noch genau, wo die App genau weiß, was hast du noch zu Hause, dann wird das Ganze natürlich perfektioniert. Aber das sind noch viele Zukunftsgedanken, die noch einige Schritte brauchen, bis es dann soweit ist.
Sehr cool. Also zusammengefasst, es geht darum, die Rezepte zu haben. Man hat quasi ein Kochbuch, einen Essensplan, eine Einkaufsliste und in Zukunft wird dann das Ganze auch noch geliefert. Ja, alles quasi nur noch aus einer Hand. Sehr spannend. Sehr cool. An welcher Stelle bist du denn jetzt gerade? Wie weit bist du mit der Idee? Was hast du bisher gemacht? Was war bis jetzt so dein Weg?
Ja, ich bin seit Dezember im Accelerator-Programm im Digital Hub in Bonn als Startup mit aufgenommen worden. Läuft jetzt noch bis Ende Mai, also auch gar nicht mehr so lange. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, nochmal viele Schritte nochmal anders zu durchdenken und anders an die Themen heranzugehen, weil ich jetzt gerade tatsächlich eigentlich an dem Punkt bin, dass ich gesagt habe, okay, es müssen noch viele Validierungen her. Ich habe ja jetzt nicht den Investor bereits an der Hand, der sagt, okay, gib mal mein Geld aus und dann programmiere jetzt mal was, sondern es geht ja wirklich noch darum zu belegen, quasi diesen Product-Market-Fit herauszufinden, wie genau wird mein Minimal Viable Product, also diese erste kleine Version quasi, die man auf den Markt bringt, programmiert und welche Funktionen soll das Ganze so beinhalten. Somit habe ich im Februar schon mal eine Validierung gemacht mit einer Variante über Anzeigen, über Facebook. Und jetzt gerade führe ich Validierungsinterviews mit potenziellen Kunden quasi, die zu der geplanten Zielgruppe, die ich mir so gesetzt habe, für den ersten Launch passen, um da nochmal so ein bisschen genauer herauszufinden, okay, wo genau liegen die Probleme der Zielgruppe? Wie genau würden Sie sich quasi die Lösung vorstellen, beziehungsweise welche Risiken oder welche Sorgen hätten Sie bei einer Lösung, um da so ein bisschen das zu klassifizieren oder zu begrenzen. Mhm. Und zudem schaue ich natürlich, dass ich weiterhin ja, mit meiner Idee natürlich rauskomme und es präsentiere, quasi präsent bin in der Öffentlichkeit. Mhm. Das heißt, ich nehme an verschiedenen Pitches teil. Ja, der Podcast ist jetzt auch eine super Gelegenheit für mich und versuche viel auf Netzwerkveranstaltungen, die ja jetzt auch wieder in Präsenz stattfinden, was ja total schön ist, da zu sein und einfach quasi rauszugehen und ja, zu zeigen, was geplant ist und da dann auch weiterzukommen mit der Programmierung. Mhm. Weil das wäre dann so der nächste große Schritt, der ansteht.
Okay, sehr spannend. Ich finde das den Aspekt mit der Validierung sehr spannend, weil manchmal ist es ja so, ich habe jetzt schon viele Startups gesehen, die einfach das Produkt dann gebaut haben und dann im Prinzip die Validierung dadurch gemacht haben, indem sie versucht haben, das Produkt einfach zu verkaufen und dann gemerkt haben, ups, wir sind entweder ein bisschen am Markt vorbei, an den Problemen von unserer potenziellen Zielgruppe sind wir vorbei, und die dann quasi im Verkauf, nachdem sie schon viel Geld investiert haben in das Produkt und viel Zeit investiert haben, erst die Validierung machen. Deswegen finde ich es bei dir super schön zu sehen, wie du sozusagen den richtigen Weg gegangen bist, der ja im Prinzip auch in allen Startup-Büchern oder Ratgebern ja auch gegeben wird, zu sagen, ich mache erstmal eine Validierung und schaue erstmal, wie reagieren potenzielle Kunden überhaupt auf das Produkt, was ich habe. Obwohl du das Produkt noch gar nicht hast. Ja, obwohl das Produkt real noch gar nicht existiert. Und da fand ich super spannend, wie du das gemacht hast. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen. Stichwort Prototyping. Es gibt ja das Prototyping, wo man quasi das Produkt schon mal ja zumindest als UI-Design fertig hat oder als Click-Dummy fertig hat, sag ich mal. So kann man sich ungefähr einen Prototypen vorstellen, zumindest in dem Softwarebereich. Und du hast noch was gemacht, was noch mal eine Stufe vor dem Prototypen ist, und zwar ein Pretotype. Und da kannst du vielleicht mal unseren Hörern erklären, was genau das ist, wie du das gemacht hast und warum du das gemacht hast.
Ja, total gerne. Ja, warum ich das gemacht habe. Also tatsächlich dachte ich auch erst, ich muss jetzt erstmal was programmieren und so weiter und das nicht schnell auf den Markt bringen. Und habe dann tatsächlich erst in verschiedenen Gesprächen und Workshops dann auch immer mehr dazu gelernt, dass es eigentlich auch einen kostengünstigeren Weg gibt, es erstmal zu testen, ob die Idee funktioniert. Und das war jetzt auch das waren auch Workshops von Frederik Vosbeck und von Timothy Krechel, die ich beim Accelerator-Programm kennengelernt habe. Und dieses Pretotyping, das ich da quasi kennengelernt habe, das ist so ein bisschen nach dem Fake-Door-Prinzip. Das heißt, ich habe mir eine Landingpage gebaut oder ich habe quasi komplett eine Website gebaut und dann noch eine extra Landingpage für diese Aktion. Habe eine Facebook-Anzeige mir erstellt und bei dieser Facebook-Anzeige quasi so getan, als ob es die App schon geben würde. Das heißt, natürlich habe ich im Vorfeld ja bereits mit Georgina, der Grafikerin, die ein Click-Dummy gehabt. Das heißt, ich konnte auch schon Bilder präsentieren und so. Und somit wirkte das ziemlich echt. Und ja, dann habe ich über die Facebook-Anzeigen quasi getestet, wie viele User draufklicken würden, auf die Webseite kommen. Und dann auch den nächsten Schritt gemacht, dass ich dann quasi auf der Webseite selbst das Fake-Door-Prinzip auch schon aufgelöst habe und gesagt habe, die App existiert noch nicht, aber ich möchte sie programmieren oder sie ist in der Entwicklung. Und tragt euch doch hier auf die Liste ein, damit ihr zu den ersten Userinnen gehört und gleichzeitig ja noch ein Jahr kostenfrei die Premium-Version bekommt. Mhm. Also durchaus auch ein Vorteil für den User. Nichtsdestotrotz war das Ganze sehr erfolgreich, womit ich auch gar nicht, also das heißt, womit ich nicht gerechnet habe. Natürlich habe ich gehofft, dass es erfolgreich ist, aber es ist trotzdem eine sehr gute Conversion Rate am Ende des Tages geworden. Es ist tatsächlich so, dass ich für die Facebook-Anzeigen, ich habe sie 4 Tage laufen lassen, 38 Euro gezahlt habe. Also Facebook-Anzeigen sind ja einfach nicht so teuer oder jetzt dann Meta. Aber es ist am Ende des Tages, ist es überhaupt nicht so kostenintensiv. Der Zeitaufwand ist natürlich sehr hoch. Das heißt, sich die Landingpage zu bauen, sich Gedanken zu machen über die Anzeige, die Grafik für die Anzeige, der Text für die Anzeige und so weiter. Aber es sind am Ende des Tages, hatte ich die Conversion Rate von Facebook zur Webseite natürlich, wo ich einfach sehen konnte, dass innerhalb dieser 4 Tage 75 Klicks waren. Das ist für ein Produkt, was nicht existiert und wo ich ja auch noch nicht meine Zielgruppe bei Facebook kenne und Facebook das ja so ein bisschen so entdeckt hat quasi, wer draufklickt, ist das schon sehr gut. Und ja, also das Ergebnis der ganzen Facebook-Fake-Door-Aktion, so von dem Free-to-Typing, war, dass ich eine Reichweite von knapp 11.000 hatte und 76 Personen quasi auf den Link zur Webseite geklickt haben, also quasi da drauf geklickt haben. Das ist jetzt nur eine Click-Through-Rate von 0,7%, aber von diesen 0,71% Click-Through-Rate haben sich tatsächlich die Hälfte für den Newsletter für mich oder in dem Sinne für die erste Userinnen-Aktion eingetragen. Das heißt, ich habe innerhalb dieser paar Tage bereits die 30 Kontakte gesammelt. Und seitdem erscheint die Webseite auch im organischen Suchranking bei Google, was mir pro Woche nochmal 2 bis 3 Anmeldungen beschert, obwohl ich ja im Moment gar nichts mehr aktiv dafür mache. Und so sammle ich schon quasi langsam meine ersten Userinnen, die ich in dem Moment, wenn es losgeht, auch wirklich kontaktieren darf. Und das ist natürlich, Vorteil für mich. Es sind vielleicht kleine Zahlen am Anfang, aber es ist natürlich auch einfach ein schönes Zeichen, wenn jemand draufkommt auf die Webseite, ist die Webseite quasi in dem Moment schon überzeugt und derjenige sich dann da auch drüber anmeldet.
Ja, du hast damit quasi validiert, dass deine Webseite gut funktioniert, die Anzeigen funktionieren gut, das Produkt an sich scheint die Leute zu interessieren. Und du kannst die Leute zumindest zu einer Anmeldung bewegen. Mhm. Und vielleicht habe ich da noch eine Frage, warum hast du dieses Fake-Door-Prinzip auf der Webseite nicht komplett durchgezogen und gesagt, melde dich an zur App und das Ganze erst aufgelöst, wenn die Leute sich angemeldet haben?
Weil ich dafür, glaube ich, eine zu ehrliche Person bin. Das ist wirklich tatsächlich, glaube ich, daran geschuldet, dass ich sage, nee, das würde mich selber als User so ärgern, wenn ich erst in dem Moment die Auflösung bekomme, dass es gar nicht existiert, dass ich da so ein bisschen so vorgehe, dass ich sage, nee, ich löse es in dem Moment auf und ich weiß nicht, ob die Anmeldungen gerade deswegen gekommen sind, weil ich sie in dem Moment aufgelöst habe oder obwohl es noch nicht existiert und sie das Thema spannend finden. Aber zumindest kann ich sagen, dass die Leute, die sich jetzt in die Liste mit eingetragen haben, immer noch gut auf mich zu sprechen sind, nicht genervt sind, dass das Produkt noch nicht existiert und sie sich wahrscheinlich freuen werden, wenn sie dann die Info bekommen, dass es verfügbar ist.
Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, man kann es auch charmant machen, auch wenn man es quasi vorher nicht schon verrät. Ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen vielleicht dann sogar noch besser wären, aber die sind ja schon phänomenal bei dir. Das kann ich mir halt vorstellen. Aber du hast auch vollkommen recht, es kann genauso gut einen anderen Effekt haben. Aber das Schöne bei einem B2C ist ja auch, dass man das jetzt nochmal AB testen könnte und so. Sozusagen das Ganze nochmal versuchen könnte, auch mit einem, ohne es vorher zu sagen, du hättest ja trotzdem die 35 schon mal, die dir positiv gesinnt sind. Bei B2C hat man immer noch mal einen größeren Markt, da kann man vielleicht auch mal ein Auge zudrücken, wenn 2, 3 da ein bisschen angefressen sind. Das ist ein bisschen der Vorteil im B2C-Markt, anstatt im B2B-Markt, finde ich immer, dass man da mehr noch ausprobieren kann.
Ja, das ist total richtig und das ist auch tatsächlich, sind die Argumente, die Tim und Frederik mir auch immer gesagt haben. Du, der Markt ist so groß, du wirst die vielleicht nie wieder irgendwo sehen oder begegnen. Aber da bin ich vielleicht auch einfach noch nicht mutig genug für oder nicht risikofreudig genug für in dem Moment. Aber da gehe ich, glaube ich, auch von mir aus, wo ich sage, mich persönlich wird es nerven und deswegen mache ich es nicht.
Ja, aber das ist auch wieder der bisschen der Perfektionismus, ne, der, glaube ich, hier in Deutschland so typisch ist. Und gerade wenn man so neu gründet, hat man diesen Perfektionismus irgendwie aus, vielleicht auch aus dem Arbeitnehmergedanken fast noch her, dass man so sagt, okay, nee, es muss, selbst in der Validierung muss es sozusagen perfekt sein. Und ja, aber super, super spannend. Ich glaube,
das stimmt, ja.
Ich glaube, du hast es echt cool umgesetzt und ich finde es wirklich beeindruckend, wie du es gemacht hast. Und ja, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man eine Validierung machen kann, ohne ein Produkt zu bauen kann. Natürlich ist es aufwendig, aber es ist nicht so aufwendig, wie das Ganze schon zu entwickeln, im schlechtesten Fall oder ja, schon einen riesigen Prototypen jetzt zu testen. Du hast erstmal das grundsätzliche Interesse abgefragt und jetzt kannst du natürlich auch mit den 35 Leuten noch weitergehen und noch detailliertere Validierungen dann machen. Ne?
Ja, und es ist natürlich auch nicht so teuer. Also man sieht, was es kostet, eine App dann zu programmieren.
Ja, klar. Was waren denn deine größten Challenges, als du angefangen hast mit Medify?
Ja, wahrscheinlich, also die größten Challenges sind auf jeden Fall gewesen, sich erstmal so einen Plan zu machen, wie geht man jetzt hier ran und was macht man jetzt als nächstes und welche Themen sind eigentlich relevant in einer Gründung. Und da habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass das mit dem Businessplan, dass ich mich da tatsächlich so ein bisschen, ja, drin verrannt habe, in dem Sinne, dass ich sehr, sehr viel Zeit da reingesteckt habe, auch in die perfekte Formulierung und so weiter. Also so Themen, wo ich am Ende sage, so, das wäre echt nicht nötig gewesen. Aber dann ist es auch jetzt natürlich immer wieder, jede Woche aufs Neue, sich quasi so diesen Plan zu machen, diesen Überblick, okay, was steht jetzt die Woche an, was muss ich noch vorbereiten, welche Themen sind noch auf meiner To-Do-Liste, was brennt vielleicht, wo muss ich mich mal ganz schnell drum kümmern. Und trotzdem irgendwie sich nicht darin zu verlieren, ja, quasi eine Content-Marketing-Strategie zu entwickeln und da sich jetzt schon viele Gedanken drüber zu machen, obwohl das ja eigentlich gerade noch nicht der Hauptfokus ist. Mhm. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, finde ich. Und die bleibt auch bestehen und ich bin gespannt, ob das sich irgendwann ändern wird. Das weiß ich nicht. Aber im Moment ist das noch so, ja.
Okay, hast du auch mal irgendwie daran gedacht, aufzugeben oder hattest du auch Zweifel am Produkt oder an dir selbst?
Ja, natürlich. Gab es schon Momente, wo ich das Ganze dann doch sein lassen wollte. Jetzt nicht, weil ich sage, ich habe Zweifel an mir selber, aber weil man sich natürlich denkt, okay, es sind wirklich viele Schritte, die man gehen muss, um voranzukommen. Es ist die ganze Zeit bei mir so ein Henne-Ei-Problem, dass ich quasi noch nicht das Produkt habe. Ich habe noch keine Kunden, die zahlen. Und somit finde ich natürlich auch keinen Investor, der Geld reingeben möchte. Und die Bank möchte auch erst einen Kredit geben, wenn man zahlende Kunden hat, also gesicherte Einnahmen. Mhm. Und möchte aber auch keinen Privatkredit vergeben für eine Geschäftsidee, die noch so wackelig ist. Also das ist alles so, es sind sehr, sehr viele Hürden, die man überwinden muss so ein bisschen, um weiterzukommen. Aber deswegen finde ich meinen jetzigen Schritt, den ich jetzt auch mit euch als Digital Age gehe, sehr, sehr hilfreich, um jetzt einfach nochmal über Fördermittel zu gucken, dass ich einfach ein paar Schritte weiterkomme, um einfach quasi ein Produkt auf den Markt zu bringen, die ersten Kunden zu sammeln und da auch einfach die Resonanz rauszuziehen und so weiterzukommen. Und ja, natürlich ist das andere Thema, dass ich die ganze Zeit noch kein Geld verdiene, auch natürlich für mich privat. Und das ist natürlich schon ein Thema, wo man sich dann so ein bisschen selbst so einen Punkt setzen muss, wo man sagt, okay, bis dann muss das Ganze dann auch wirklich mal laufen, ansonsten muss man sich dann auch selbst das eingestehen und sich was Neues überlegen. Mhm.
Ja, ich habe auch viele Gründer begleitet, die das dann nebenberuflich zum Beispiel auch machen, dass sie sagen, ja, ich habe mal eine intensive Phase, wo ich mich irgendwie ein Jahr dann komplett drum kümmere, dann gehe ich wieder irgendwie ein halbes Jahr in eine Halbtagsanstellung und dann komme ich wieder zurück, wenn ich dann weitermacht. Also es ist auf jeden Fall ein Hustle, sage ich mal, ne? Wenn man es wirklich machen will, und viele stellen sich das so vor, ja, ich habe jetzt die Gründung, dann brauche ich zwei Monate, um das Produkt zu machen, und dann habe ich 26 Mitarbeiter und Millionen Umsätze und dann ist es fertig. Aber weil es halt auch so vorgelebt wird in den Medien, ne? Die Facebook-Stories oder Google-Stories,
ja,
die fangen ja alle immer erst quasi mit dem Erfolg an, aber keiner sieht, was davor alles gemacht wurde. Ja, Facebook hat erstmal nur an Harvard, war erstmal ein ganz kleines Netzwerk, die haben alle über Jahre hinweg erstmal auch kein Geld verdient und ja, haben dann irgendwann den Durchbruch gehabt, aber es ist meistens ein Marathon und kein Kurzsprint und zack, ist man erfolgreich. Und das muss man, glaube ich, ja, diese Illusion, die muss man erstmal loswerden, glaube ich, ne?
Genau, da kann ich dir komplett recht geben. Es ist tatsächlich so, dass man am Anfang, wenn man sich damit anfängt, sich so Gedanken zu machen, ah ja, ich gründe dann jetzt mal und versuche mal die Idee, die ich habe, da zu veröffentlichen und erfolgreich zu machen. Und erst wenn man dann so wirklich mal anfängt, sich anzuschauen, wie erfolgreiche Firmen, also wie lange die eigentlich schon am Markt sind und wie lange die Gründer daran gearbeitet haben, bevor es dann auch erfolgreich wurde. Ja, das zeigt einem einfach, dass das eigentlich bei keinem von jetzt auf gleich ging, sondern man einfach mit viel Geduld dranbleiben muss. Und das ist auch das, was mich motiviert, dann auch wieder zu sehen, okay, man kann auch die kleinen Erfolge feiern und sich drüber freuen und sehen, wie es weitergeht.
Ja, da finde ich es wirklich sehr vorbildhaft, wie positiv du da immer gestimmt bist und an das Ganze rangehst. Das, ja, da hast du einfach eine tolle Energie. Finde ich sehr gut, wie du das machst. Um nochmal zurück auf dein Produkt zu kommen, wer ist deine Zielgruppe von dem Produkt?
Ja, jetzt im ersten Schritt habe ich quasi die Zielgruppe Familien ausgewählt, wo beide berufstätig sind. Das heißt, warum beide berufstätig? Ich bin der Meinung, dass wenn einer nur im Beruf ist und der andere quasi zu Hause die Care-Arbeit leistet, ist es, glaube ich, nicht der Hauptfaktor, dass man sich die normalen To-Dos im Alltag irgendwie nochmal vereinfachen möchte oder nochmal schneller hinkriegen möchte, um einfach mehr Zeit für die schönen Dinge zu haben. Und da ist es natürlich für mich jetzt als Startup leichter zu sagen, ich definiere meine Zielgruppe relativ klein und relativ engmaschig, um da auch natürlich mit meinem Marketing besser rausgehen zu können. Am Ende des Tages ist es natürlich auch so, dass auch Singles oder Paare ohne Kinder die Idee gerade total toll und spannend finden. Deswegen ist es natürlich gar nicht gegeben, dass das bei der Zielgruppe bleibt. Aber für meinen ersten Schritt, für den ersten Launch, werde ich mich auf Familien mit berufstätigen Eltern konzentrieren.
Okay, und wie sieht dann das Modell aus? Womit möchtest du Geld verdienen? Hast du das schon dann ausgearbeitet, wie du letztendlich die App rentabel machen möchtest?
Ja, genau. Also das Geschäftsmodell ist quasi so aufgebaut, dass es eine kostenfreie Variante für den User gibt. Das heißt, der User benutzt die App von vorne bis hinten kostenfrei. Und wenn er dann die Online-Bestellung auslöst über einen Lieferdienst, der mit der App verbunden ist, dann verdient Medify quasi an der Provision für diese Bestellung. Und zudem soll es eine Premium-Variante geben. Die Premium-Variante beinhaltet dann, dass man fertige Essenspläne bekommt, dass man basierend auf seinen vorherigen Essensplänen neue Vorschläge bekommt und so weiter. Quasi nochmal der nächste Schritt zur Vereinfachung, um noch weniger Zeit damit zu verbringen, sich selber Gedanken über die Essensplanung zu machen.
Sehr spannend. Und hast du jetzt einen Zeithorizont, wie schnell du die App entwickeln möchtest, wann du ungefähr am Start gehen möchtest?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich ja jetzt gerade mit euch als Digital Age quasi die Fördermittel beantrage. Das heißt, der derzeitig geplante Weg ist zu sagen, okay, basierend mit den Fördermitteln und dem eigenen Investment da rein in die App, kann ich quasi eine erste Version auf den Markt bringen, sodass ich dann wahrscheinlich, ich würde jetzt mal so sagen, abhängig davon, wie lange diese ganzen Beantragungen und Bewilligungen benötigen, gehe ich aber mal schwer davon aus, dass es irgendwie September, Oktober wird, bis man da ein Produkt dann auf dem Markt hat.
Okay, sehr spannend. Und wie bist du derzeit mit deinem Team aufgestellt? Wie sieht so dein Kernteam derzeit aus?
Ja, das Kernteam ist natürlich noch relativ klein. Somit freue ich mich natürlich auch, wenn sich dann noch welche melden, die das Thema spannend finden und mitmachen möchten, egal in welcher Art und Weise. Denn jetzt zur Zeit bin ich natürlich Vollzeit mit dem Thema beschäftigt. Zudem unterstützt mich noch Georgina Witte. Sie ist Grafikdesignerin und UX-Designerin. Und sie ist quasi der kreative Kopf, der auch die ganzen Grafiken für die App Medify entwickelt hat. Und dann habe ich noch Vanessa mit im Team als Ernährungsberaterin. Sie unterstützt mich bei den Themen Ernährung oder jetzt auch möchten wir demnächst schon in die Content-Kreation gehen, dass wir uns mal so ein bisschen Gedanken machen, okay, wie können wir vielleicht jetzt schon während quasi die Entwicklung von dem Produkt läuft, schon die ersten Inhalte auch noch mehr über die Social-Media-Kanäle rausbringen, die im Allgemeinen einfach die User spannend finden.
Ja, ich finde das super wichtig, dass ihr das macht auch, weil und weiter Traction irgendwie aufrechterhaltet, weil es ist ja trotzdem spannend, die Leute beobachten ja auch gerne Startups und wie sie wachsen und ne, du hast ja auch eine offene Persönlichkeit, die man da, glaube ich, im Rahmen von Personal Branding, glaube ich, mit auch noch reinbringen kann. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass während das Produkt gebaut wird, weiter an der Audience gearbeitet wird, also an der Zuhörerschaft sozusagen gearbeitet wird. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den viele vergessen. Ja, viele gehen in so eine Art Stealth-Mode rein, der eigentlich unnötig ist. Ja. Gerade bei B2C-Produkten ist das eigentlich unnötig, dieser Stealth-Mode. Es gibt wenige Situationen, wo das wirklich Sinn macht, aber bei den meisten halt nicht. Und die vergessen dann, weil sie sich natürlich auf das Produkt fokussieren, vergessen dann Zeit zu investieren, um eine Nutzerbasis quasi auch mit aufzubauen. Und dann hast du halt das Problem, du hast das Produkt dann fertig und fängst dann an, diese Zuhörerschaft quasi aufzubauen oder die Follower oder die Early Adapters erstmal zu suchen, zu finden und aufzubauen. Ja, und wenn du das währenddessen schon machst, nimmst du die Leute mit, die Leute freuen sich auf den Release, du hast direkt eine erste Nutzerschaft, die du von Anfang an drin hast und kannst dann nochmal Skalierungseffekte mitnehmen. Und das ist super wichtig, auch eine gute Lesson, die wir heute mitnehmen können, wo du auch wieder alles richtig machst, zu schauen, wie kann ich da schon weiter eine Followerschaft quasi aufbauen. Finde ich wirklich gut.
Genau, ja. Da kann ich dir nur recht geben. Es ist trotzdem, finde ich, auch ein sehr zeitaufwendiges Thema. Oder es bedarf auch quasi auch sich selber in dem Moment als Gründer zu vermarkten in dem Sinne und da auch viel, also zu lernen, dass man rausgehen muss und dass man da auch die Aufmerksamkeit für sich und die Idee auch bekommt. Das ist auch etwas, was ich jetzt erst ich glaube im November, Dezember gestartet habe, dass ich da überhaupt mal anfange rauszugehen mit der Idee und es aktiv zu bewerben.
Ja, das ist bei uns auch so. Also wir haben sogar noch länger dafür gebraucht, weil wir sind irgendwie im Herzen so ein bisschen ITler auch mit drin und haben irgendwie sind sehr, sehr lange unterm Radar geblieben, obwohl wir eigentlich sehr viele spannende Inhalte und sehr viele spannende Dinge haben, die wir kommunizieren könnten. Mhm. Aber wir haben uns dann auch immer natürlich in den Projekten von unseren Kunden verloren und fangen jetzt gerade erst an mit dem Podcast, Social Media und so weiter, überhaupt uns da eher mal auch nach draußen zu bringen. Ne? Und das, würde ich sagen, ist eine meiner größten Fuck-ups, die ich in der Gründung bisher hatte, zu sagen, okay, ich gehe nicht raus oder zeige auch nicht die Entwicklung des Unternehmens nach außen hin, was bei uns auch viel damit zu tun hatte, dass wir lange, glaube ich, keine klare Positionierung hatten. Mhm. Und ja, im Prinzip Agentur für alles und jeden waren, bis wir uns halt auf die Tech-Startups bzw. SaaS-Startups dann fokussiert haben. Und ja, seitdem ist halt vieles auch leichter geworden. Wieder ein Thema für die Validierung. Genau.
Genau, wo man was gelernt hat. Sehr gut.
Ja. Wie strukturierst du deine Arbeit und findest raus, was wirklich der Fokus sein muss oder was die nächsten Schritte wirklich sein müssen? Wie gehst du davor?
Ja, das ist eine interessante Frage. Das frage ich mich manchmal tatsächlich selber. Ich versuche viel mit ClickUp zu arbeiten. Also ich habe hier in ClickUp meine To-Do-Listen. Man hat ja auch immer noch viele Ideen, was man noch machen könnte und was man noch machen sollte. Und genau diese Ideen muss ich auch irgendwann einfach mal aufschreiben, damit man sie nicht dauernd im Kopf hat. Das heißt, es gibt diesen Unterschied zwischen den verschiedenen Listen bei mir, wo ich einmal einfach ganz schön viele offene Punkte habe, aber mir quasi versuche wirklich regelmäßig oder eigentlich Anfang der Woche quasi immer hinzusetzen, zu gucken, okay, welche von diesen ganzen offenen Sachen bearbeite ich jetzt diese Woche? Und dann ist es auch so, dass ich natürlich durch das Accelerator-Programm und durch die Workshops nochmal viele Themen auf einmal kennenlerne, wo ich mir denke, ah, interessant, ja stimmt, sollte ich mich auch noch mit beschäftigen. Oder das steht jetzt auch noch mit auf meiner Agenda, das mal genauer in den Fokus zu nehmen. Und ja, also es ist eigentlich eine Mischung aus Learnings aus den Workshops im Accelerator-Programm. Dann höre ich viele Podcasts. Das heißt, sobald ich irgendwie nicht konzentriert am Laptop sitze, sondern von A nach B oder irgendwas anderes gerade mache, höre ich mir einen Podcast an und lerne da natürlich auch viel von anderen Gründerinnen, die dann da aus ihrem Alltag berichten. Und dass ich da noch was mitnehme und ja, dann natürlich auch so dieses, wenn man mit den verschiedenen Leuten ins Gespräch kommt und hört, was andere Startups gerade machen oder wenn man erfährt, was sie vielleicht gemacht haben, wo es nicht so erfolgreich war und dann, wo man dann ein Learning hat aus diesem Gespräch quasi und daraus ziehen kann, okay, ja, stimmt, gut, dann mache ich das schon mal nicht, dann kommt das wieder von meiner Liste runter, aber dafür konzentriere ich mich dann mehr auf den neuen Weg. Mhm. Und das ist so ein breiter Mix aus vielen Themen.
Okay, verstehe. Jetzt machst du eine technische Lösung, hast aber keinen technischen Background. Inwiefern ist das für dich eine Herausforderung?
Ich persönlich sehe das gar nicht für mich als Herausforderung, weil ich finde es gerade, also ja, es ist in dem Sinne die Herausforderung, dass man natürlich somit sehr häufig das wieder vorgehalten bekommt. Dass es heißt, okay, das kannst du nicht schaffen, du hast keinen technischen Entwickler in deinem Team und deswegen wird das viel zu schwierig werden, mit der Idee weiterzukommen. Und auf der anderen Seite bin ich dann ja zu euch gekommen als Startup, als Idee. Und ja, und da sieht man dann auch einfach wieder, was alles möglich ist und dass es auch möglich ist, wenn ich keinen technischen Background habe, das Ganze weiterzubringen. Weil natürlich ist es enorm wichtig, dass diese App nachher perfekt läuft und dass sie super funktioniert und eine super UX hat. Aber es ist natürlich auch wichtig, die vorhandene App am Ende des Tages zu vermarkten und zu verkaufen. Und das ist ja das Know-how, das ich mitbringe und wo ich mich natürlich mit auskenne. Deswegen ist es die Herausforderung eher in dem Sinne, dass ich quasi relativ häufig das zu hören bekomme, dass es für mich so nicht möglich ist und ich mir dann immer wieder sagen muss, doch, du schaffst es trotzdem. Und du machst es einfach mit einem Team zusammen, die das Wissen haben und die Erfahrung haben. Und das ist, glaube ich, in meinen Augen auch viel erfolgreicher, als mit einem einzelnen technischen Entwickler da an der Hand das zu haben.
Ja, ich finde das auch, oftmals wird das ja von den Accelerator-Programmen oder von irgendwelchen Bewertungen,
wie jetzt auch, ne?
Von Juries wird das kritisiert. Und ich finde das eigentlich gar nicht so richtig. ja, wie du schon sagst, weil für mich ist meines Erachtens auch die, der CEO ist die wichtigste Rolle. Mhm. Ja, ich, die Startups sind meines Erachtens scheitern viel häufiger, wenn du nur einen Techniker da sitzen hast, der ein super Produkt bauen kann, aber alles andere, was wir heute besprochen haben, kein Gefühl dafür hat oder so viel sich dann noch aneignen muss, um da überhaupt ranzukommen, dass es quasi unmöglich ist, das, das Produkt zu vermarkten. Ja, die Vermarktung ist eigentlich fast wichtiger als das Produkt am Ende und das ganze Betriebswirtschaftliche da herum ist am Ende fast wichtiger als das Produkt an sich selber. Ja, weil das, das Thema ist heute gelöst und man kann sich das einfach einkaufen. Was man sich aber nicht einkaufen kann, ist wirklich eine Vision, eine gute Idee, dieses Feuer zu haben, auch an dieser Idee weiter zu arbeiten, das weiter zu validieren, das weiter voranzutreiben und dieses Baby quasi großzuziehen. Das ist eine Fähigkeit, die viel wichtiger ist meines Erachtens als das technische Know-how, weil das kann man einkaufen, das technische Know-how. Aber diesen Drive, diese Vision und das Unternehmertum, das kann man sich nicht einkaufen. Du kannst dir nicht einen CEO einkaufen, der so für das Produkt brennt wie du selber. Ja?
Genau. Und vielleicht hört ja jetzt auch jemand zu, der aus einer Jury ist und mal den anderen Standpunkt einfach sieht und hoffentlich auch versteht. Weil, ja, also da kann ich dir nur vollkommen recht geben, dass ich da auch nicht den Juries immer so zustimmen kann.
Ja, und man muss das Ganze auch sehen von der derzeitigen wirtschaftlichen Situation. Ja, ein ITler hat derzeit eine sehr, sehr komfortable Situation auf dem Arbeitsmarkt hier in Deutschland. Er kann sehr einfach sehr viel Geld verdienen. Mhm. Warum soll er sich jetzt dafür entscheiden und einen Weg gehen, der sehr, sehr steinig ist am Anfang, der ihm erstmal wenig Geld bringen wird und wo er super viel Zeit investieren muss und wo er vielleicht auch an seine Grenzen kommt, weil er noch gar nicht das technische Know-how hat, was vielleicht ein externes Team hat, um eine App von 0 auf 100 quasi zu bringen, ja?
Und das genau, ist halt und natürlich auch in diesem Team, in diesem externen Team ja auch die verschiedenen Kompetenzen sitzen. Also ein einzelner Entwickler, der kann ja auch nicht wirklich alle Themen perfekt abdecken, die zu einer Entwicklung, also zu einer Programmierung der App gehören einfach. Ja.
Ja, was ich bei vielen unseren Kunden auch gesehen habe, dass wenn dann erstmal eine Codebasis da war und erstmal ein erstes Produkt da war und erste Umsätze gelaufen sind, war es A, viel einfacher, dann jemanden noch an Bord zu holen, weil er dann natürlich viel interessanter ist, das ganze Produkt. Und B, war es auch viel einfacher für den zu verstehen, okay, ja, das ist die Architektur, hier das Ding ist gut dokumentiert. Und dann hat der Entwickler auch Spaß, da sich reinzufuchsen und von da aus dann weiterzugehen. Ne? Das habe ich dann auch oft beobachtet bei unseren Kunden, dass das dann viel einfacher war, quasi ein CTO oder einen Entwickler mit an Bord zu holen. Und wir haben den dann teilweise auch mit aufgebaut, dann innerhalb des Teams, dass er dann mit uns zusammen und dem Produkt dann gewachsen ist und dann ja sukzessive immer mehr Aufgaben übernommen konnte. So, das ist, glaube ich, ein Weg, der, und das finde ich schade, dass da viele Träume kaputt gemacht werden von solchen Juries, die dann sagen, ja, nee, CTO oder es geht hier halt an der Stelle nicht weiter, weil es einfach nicht notwendig ist und wenn viele Leute es schon bewiesen haben, kann ich zum Beispiel DigiAccess zum Beispiel nennen, die ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt haben, aber keinen eigenen Entwickler, bis heute nicht.
Mhm. Ja.
Und das wird, glaube ich, da leider, wird da der Einfluss oder die Notwendigkeit manchmal sehr überschätzt.
Ja. Das stimmt, ja.
Ja, super. Super spannendes Gespräch, Martha. Ich habe noch ein paar kurze Get-Out-Questions für dich. Und zwar würde ich gerne wissen, wer ist für dich ein Vorbild?
Ein Vorbild? Ja, das sind eigentlich die Role Models, weibliche Role Models, die es geschafft haben, quasi aus ihrer Idee was Erfolgreiches zu machen. Ja, das ist zum Beispiel eine Anna Kaiser von Tandemploy. Das ist tatsächlich so, dass auch sie, und es wirkt immer alles so erfolgreich nach außen hin und so, ja, jetzt nicht glamourmäßig, aber natürlich trotzdem, sie hat ein erfolgreiches Startup, was ja auch verkauft wurde und was ja mittlerweile wahrscheinlich gar kein Startup mehr ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, in einer Session, wo ich mal dabei sein durfte bei ihr, hatte sie auch erzählt, dass es einfach sehr, sehr viele Rückschläge gibt und sie sich irgendwann so eine Box gemacht hat. Eine Box, wo sie quasi immer die Erfolge auf kleinen Zettel geschrieben hat. Und immer, wenn man wieder so ein Moment war, wo irgendwas schiefgelaufen ist oder sie sich dachte, okay, warum mache ich das hier eigentlich? Sie sich dann immer diese Box genommen hat, um sich selbst so ein bisschen auch damit zu motivieren. Und diese Box steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, weil ich das nämlich auch total spannend und gut finde und das einfach etwas finde, wo man gerade, wenn man noch so ein kleines Team ist und sich ja jetzt auch nicht gegenseitig die ganze Zeit immer motivieren kann oder wenn dann wieder so ein Moment ist, wo eine Jury sagt, so nee, das wird eh nicht klappen, weil da ist ja kein CTO dabei, wo man sich dann einfach denkt, doch, ich habe schon so viele tolle Momente gehabt, so viele erfolgreiche Themen und Rückmeldungen erhalten, dass auch weiterhin noch, dass ich das quasi auch noch weiterhin machen werde jetzt. Und ja, das ist tatsächlich, deswegen höre ich auch viele Podcasts, wo weibliche Role Models von ihren Erfahrungen, von ihren Fuck-Ups, von ihren Learnings erzählen und wo ich dann einfach immer was mitnehmen kann.
Sehr gut, da muss ich auch mal mit reinhören. Das hört sich sehr spannend an. Hast du einen Mentor?
Ja, ich habe Christoph Blum als meinen Financial Mentor. Genau, er ist selber Finanzexperte und auch sogar auch Business Angel und hat eine Beratungsfirma. Und er unterstützt mich in dem Thema Finanzen, weil das ja doch etwas ist, also natürlich kann man Budgets regeln und alles und das im Blick behalten. Das ist aber trotzdem, wenn man in das Thema Startups kommt, nochmal was anderes zu sagen, okay, wie setze ich meinen Finanzplan auf? Wie setze ich die Planung für die nächsten 5 Jahre auf? Und auf welche Zahlen muss ich jetzt in den nächsten Monaten auch achten und gucken, dass sie vorankommen? Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen bis jetzt. Und ja, das ist sehr wertvoll.
Sehr gut. Was sind denn deine Lieblingsquellen des Wissens? Was sind deine Lieblingspodcasts, deine Lieblingszeitschriften, Portale, wo du dich informierst?
Oh, ja, ich gucke tatsächlich jeden Tag mehrfach in LinkedIn rein, was da natürlich so kommt. Da folge ich natürlich auch den verschiedenen Gründerinnen, um da auch einfach auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Dann sind es so die typischen Podcasts, wie Alles gesagt von Zeit Online, die ich ganz oft höre, aber auch von Digital Kompakt, The Art of Marketing höre ich ganz viel. Dann, genau, also wo höre ich auch immer noch rein? Das ist auf jeden Fall beim Chipreneur Podcast, beim Female Leadership Podcast, bei Content Performance und Podcast, also wirklich auch bei SEO-Podcast teilweise. Das ist natürlich so ein bisschen daran geschuldet, dass ich ja auch aus dem Online-Marketing komme und mich da persönlich immer sehr auch auf dem aktuellen Stand halten möchte. Aber ja, es gibt so viele tolle Podcasts wie Monsters of Content Marketing oder mit Tina Müller, der Podcast. Also, und da sind ja wirklich immer spannende Persönlichkeiten zu Gast, die, ja, also ich nehme aus fast jedem Podcast immer sehr, sehr viel mit. Und auch wenn es jetzt nicht immer dann quasi ein To-Do ist, ein Next-To-Do oder irgendwas, aber es ist einfach eine Erfahrung mehr, die man gemacht hat. Und ja, ein Learning für einen selber.
Sehr gut, dann habe ich wieder ganz viele neue Podcasts für meine Podcast-Liste, für meine Abonnements. Jetzt werde ich weniger Stunden ohne Podcast haben. Sehr gut. Was ist dein Lieblingsbuch?
Oh, ich habe schon lange kein Buch gelesen, was nicht mit Business zu tun hatte. Das ist eine...
Dein Lieblings-Business-Buch vielleicht.
Oh, ich glaube, das letzte Buch, was ich gelesen habe, businessmäßig, war Hooked. Das fand ich auch sehr spannend. oder auch der Mom-Test. Was waren jetzt so die letzten zwei Bücher, die ich so auf meiner Reading-List hatte und die ich quasi gelesen habe? Aber ich könnte jetzt gerade gar nicht spontan sagen, was mein Lieblingsbuch ist, weil das letzte Mal, dass ich einen Roman oder irgendwas gelesen habe, ist, glaube ich, 7, 8 Jahre her. Schon sehr, sehr, sehr gut.
Ja, aber ich denke, Hooked und The Mom Test kann ich auch sehr gut, sehr empfehlen. Fand ich auch sehr, sehr spannende Bücher. Gerade Thema Validierung auch wieder, ne? The Mom Test.
Genau, genau. Deswegen hatte ich mir auch das Buch dann mal zu Herzen genommen, um die Validierung auszufeilen quasi. Und ja.
Okay, hast du irgendwelche Events, die du dieses Jahr noch besuchen wirst?
Ja, ich bin auf jeden Fall als Aussteller beim Startup SummerSlam Festival im Juni dabei in Bonn. Genau, das ist quasi das erste Mal, dass ich als Aussteller mit Medify irgendwo auftrete. Und da bin ich auch ja schon ein bisschen aufgeregt und muss mir noch überlegen, wie ich das da genau machen werde und was ich wie präsentiere. Genau, also das ist auf jeden Fall noch das nächste große, was bei mir so auf der Liste steht.
Spannend, viele neue Registrierungen dann.
Ja, hoffentlich.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Martha, dass du uns so tolle Einblicke in deine Idee Medify gegeben hast, in die Methoden der Validierung, die du bisher angewendet hast, den steinigen, aber spannenden und inspirierenden Weg zu einer Gründerin und die vielen Tipps auch für die Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich freue mich, dich bald wiederzusehen, dass wir da weitermachen und ja, wünsche dir viel, viel Erfolg auf deiner weiteren Reise mit Medify und kann jedem nur empfehlen, schaut euch die App schon mal an. Meldet euch schon mal an, medify.app. Medify wird geschrieben MEALIFY.app. Genau, schaut es euch an, geht da drauf, es ist wirklich ein Klick wert. Und ja, wenn ihr mehr zu dem Podcast hören wollt, geht auf saas-pioneers.de. Schaut euch da auch gerne die anderen Folgen an und lasst uns ein Like da. Und natürlich die 5 Sterne brauchen wir natürlich auch.
Ja, super. Vielen Dank, Sergio, für den Podcast und für die Zeit.
Sehr gerne, Martha. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.